NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Es begrüßt Sie Miron Tenenberg. Wenn fürchterliches Grauen regiert, kann jede Minute, jede Sekunde eine Ewigkeit sein. Wie ist es dann aber bei fast 500 Tagen? Eli Sharabi hat es erleiden müssen, aber er hat Gewalt und menschenverachtende Zustände überlebt. Denn er war ein Gefangener der Terrororganisation Hamas, die längste Zeit tief unter der Erde im weit verzweigten Tunnelsystem. Seine bewegende Geschichte erzählt aber auch von Hoffnung und Momenten großen Mutes in ausweglosen Situationen. Eli Sharabi wurde am 7. Oktober in seinem eigenen Haus im Kibbutz Be'eri aus dem Kreise seiner Familie entführt. 491 Tage lang wurde er von den Terroristen gefangen genommen und angekettet. Im Rahmen eines Austausches kam er am vergangenen 8. Februar wieder frei, wieder zurück nach Israel. Erst dort erfuhr er, dass seine Frau und die gemeinsamen jugendlichen Töchter nach seiner Entführung im eigenen Haus von den Terroristen ermordet wurden. Über die Zeit in Geiselhaft hat er ein Buch geschrieben, welches international ein Bestseller wurde und jetzt in der deutschen Übersetzung von Ursula Köhmen im Surkamp Verlag erschienen ist. 491 Tage in den Tunneln der Hamas. So lautet der Titel des Buches. Meine Kollegin Almut Engelin hat es gelesen und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Schön, auch dich einmal interviewen zu können. Erzähl bitte, die Themen und Schilderungen von Eli Sharabi sind in Teilen nur schwer zu ertragen. Wie ging es dir damit?
Es ist natürlich ein schweres Thema, aber ich muss sagen, ich habe das Buch richtig gerne gelesen, weil es eben nicht nur das Grauen und den Horror schildert, den diese Geiseln, meistens sind sie zu viert, Eli Sharabi und drei andere, erleben, sondern eben auch, wie sie um ihre Haltung dazu kämpfen, wie sie versuchen, aus den Situationen noch irgendwie das sogenannte Beste zu machen. Und das ist sehr bewundernswert. Das ist auch, ehrlich gesagt, man verfolgt das mit Spannung. Man will wissen, wie geht das weiter? Wie kriegen sie das hin? Und dann taucht der und der Bewacher auf, der besonders schlimm ist. Und wie kommen sie mit dem jetzt zurecht? Also man liest es mit einer unheimlichen Spannung und man gewinnt eben auch sehr, sehr viel Positives. Wir können das vielleicht an einer Situation mal zeigen. Habe ich ein Zitat rausgesucht. Für Eli Sharabi war ein unheimliches Angstthema, in so einen Tunnel verfrachtet zu werden. Und er schildert also, wie sie in einer Moschee sind und dann an einer Falltür stehen. Und die Falltür wird geöffnet und ein Bewacher, den die Geiseln Ausputzer nennen, sagt ihm, er muss jetzt da runter. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant, wie Eli Sharabi diese Situation schildert.
Unter der Falltür befindet sich ein Schacht. Ein Schacht, der in einen dunklen Tunnel führt. Ich zittere. Ich schlinge meine Arme um meinen Körper, schüttle den Kopf. Nein, 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 keinen Tunnel. Ich blicke Ausputzer an. Ich gehe da nicht runter. Es ist zu deinem Besten, erwidert er. Ich mache das nicht. Du gehst runter. Nein. Ausputzer wirft mir einen bedrohlichen Blick zu. Ich schaue ihn an. Ich habe eine Wahl. Ich kann in den Tunnel steigen oder sterben. Es gibt immer eine Wahl. Ich kann mich dazu entscheiden, meinem Leben jetzt und hier ein Ende zu setzen. Mich widersetzen, bis Ausputzer mich erschießt und ich blutend auf den Fußboden der Moschee sinke. Ich kann das so entscheiden. Genauso wie ich mich in meinem Schutzraum zu Hause hätte entscheiden können, Widerstand zu leisten, bis sie mich erschossen hätten. Auch wenn du keine Kontrolle mehr über dich selbst hast, hast du immer noch eine Wahl. Ich schaue Ausputzer an und ich treffe eine Entscheidung. Ich gehe runter.
Ja, also was ich so bemerkenswert finde, ist, dass er eine Situation, in der man sich ausschließlich als Opfer wahrnehmen könnte und auflösen könnte in Angst, für sich innerlich verwandelt in eine Situation, in der er selber etwas entscheidet. Und er sagt, ich möchte jetzt hier nicht erschossen werden, meine Priorität ist Überleben und deswegen muss ich jetzt darunter gehen. Und er stärkt sich eigentlich, indem er sich selber sagt, ich kann immer noch hier etwas entscheiden. Es kommt immer noch auf mich auch an.
Welche Bedingungen herrschen denn eigentlich in so einem Tunnel?
Das kann man nicht ganz allgemein sagen. Also natürlich insgesamt ist es sehr furchtbar, so viele Tage, fast ein Jahr und 4 Monate, am Anfang waren sie in einem Haus, unter der Erde zu sein, mit sehr wenig Licht und keinem natürlichen Licht. Aber die Tunnel sind recht unterschiedlich. Also es gibt einen mit betoniertem Boden und so etwas wie einer Toilette und so etwas wie fließendem Wasser und so etwas wie Strom. Es gibt auch Tunnel ohne all das. Es gibt die Situation, dass sie eine Matratze bekommen, eine dünne. Es gibt die Situation, dass sie auf dem bloßen Boden schlafen. Es ist hygienisch höchst unterschiedlich. Es ist der Hunger, die mangelnde Hygiene. Das sind alles ganz verschiedene Bedingungen. Wie massiv die Dinger gebaut sind, erkennt man daran, dass sie einmal die Explosion direkt über sich mitbekommen. Die Moschee stürzt ein und dem Tunnel passiert überhaupt nichts. Sie haben alle wahnsinnige Angst, auch die Hamas-Leute, die sie bewachen. Aber es passiert nichts im Tunnel. Eine Stelle im Buch, die ganz gut zeigt, wie extrem das manchmal so war, diese Situation, die können wir uns mal anhören.
Or, Alon und Elia leiden unter ständigem Durchfall, häufigen Erbrechen, Pilzinfektionen. Ihre Nägel lösen sich. Mein größtes Problem ist der Schwindel. Ich vermute vor Schwäche. Die Tage vergehen elend langsam. Einer stapelt sich auf den anderen. Die Sickergrube unter der Toilette ist verstopft. Alles läuft über. Das ungeklärte Abwasser steigt hoch und leistet seinen Beitrag zu dem ohnehin schon unerträglichen Gestank, der sich mit jedem Tag weiter ausbreitet und schlimmer wird. Es ist ein Gestank, an den man sich nicht gewöhnen kann. Irgendwann bilden sich Wurmkolonien, winzige weiße Würmer, die sich im Toilettentank vermehren, in den verstopften Abwasserkanälen, im Waschbecken, auf dem Fußboden, auf unseren Zahnbürsten.
Also das ist schon eine Situation von extremem Horror mit dieser mangelnden Hygiene, dem Gestank, dem ständigen Hunger. Ja.
Du hattest ja auch von diesen Hamas-Bewachern erzählt. Wie hat er seine Peiniger erlebt?
Sehr unterschiedlich. Also was man über alle sagen kann, ist, dass sie in der Gruppe und vor allen Dingen, wenn ein Kommandeur dabei ist von der Hamas, besonders brutal, besonders unmenschlich sind, besonders knapp die Nahrungsmittel halten, die spärlichen. Wenn sie einzeln sind, dann zeigt der eine oder andere mehr Menschlichkeit. Also gibt mal irgendwas außer der Reihe, irgendeine Pita zu essen raus. Oder der eine macht sogar dem Elisha Rabi mal Mut und sagt, du, ich habe im Fernsehen deine Töchter und deine Frau gesehen. Das erwies sich als Quatsch hinterher. Aber und die kämpfen für dich. Also das gibt es auch. Und es gibt auch absolute Sadisten. Also Elisha Rabi wurde von einem Hamas-Bewacher so wahnsinnig zusammengetreten und zusammengeschlagen, weil der gerade was Schlimmes erlebt hatte. So meint Elisha Rabi deswegen. Und wo er monatelang Schmerzen hat und wohl auch gebrochene Rippen hatte. Also das ist sehr, sehr verschieden. Sie machen auch viel psychologische Kriegsführung und sagen also, ja, es gibt keine Demonstrationen mehr, man hat euch vergessen. Das ist den Leuten jetzt offenbar egal. Und Israel löst sich sowieso gerade auf, also alle fliehen, alle gehen weg und dann teilweise hängen sie nicht mit den Geiseln zusammen, sondern im Nebenraum am Fernseher und jubeln wahnsinnig. Und dann ist das natürlich furchtbar für die Geiseln, weil sie wissen, jetzt ist irgendwas für Israel Schlechtes passiert, also Raketen aus dem Iran, aus dem Jemen, aus Gaza. Also es ist sehr, sehr verschieden, aber die Kontrolle von oben, von der Hamas, ist sehr straff und immer Richtung Unmenschlichkeit eigentlich.
Führt denn dieser Druck durch die Hamas dazu, dass die Gruppe der Geiseln solidarischer miteinander wird? Oder kommt da auch so eine Art Konkurrenzkampf dann auf?
Also Elisha Rabi konzentriert sich mehr auf das Positive. Das ist einfach seine Haltung. Aber er sagt schon, dass unter diesen schrecklichen Bedingungen, dass sie natürlich auch sich wahnsinnig streiten und dass er dann merkt, als der Ältere, der Vater von den 3 jungen Männern sein könnte, dass er einfach die größere Reife zeigen muss und ihnen auch Dinge beibringen muss. Also Alon muss er beibringen, dass er für sich einstehen muss, weil er sonst einfach nie was zu essen abkriegt. Und den anderen und allen, dass es Regeln geben muss, dass das Essen fair verteilt wird, dass die Zahnpasta, wenn man eine Tube für 4 Männer über 2 Monate hat, dass man die straff rationieren muss und sich da jeder dran halten muss. Und er merkt, dass er davon profitiert, dass er der Vater von 2 Teenagern ist und einfach auch gelernt hat, seine Interessen für die Kinder zurückzusetzen, dass er Manager in einem Kibbutz war, der Finanzverantwortliche für über 1000 Leute im Kibbutz Be'eri, der eben einfach viel Verantwortung für Menschen schon gehabt hat und Leute leiten kann. Und davon profitiert die Gruppe. Und er zieht auch viel Kraft daraus, dass er diese jungen Männer stützen kann. Und er ist auch teilweise sehr klar mit denen, wenn er merkt, einer gibt sich so tendenziell auf. Also das wird auch an einer Stelle sehr deutlich.
Orr kommt am schlechtesten mit der Situation zurecht. Er hat Atemnot und ich kann sehen, wie er sich immer weiter in sich zurückzieht. Nach 2 Tagen spreche ich mit ihm. Oh, es ist völlig in Ordnung, ein bisschen zu weinen. Ich lege eine Hand auf seine Schulter. Aber du musst da auch wieder herausfinden. Er liegt da, zusammengerollt wie ein Fötus. Ich kann nicht, antwortet er. Ich hole tief Luft. Es ist in Ordnung, Heimweh zu haben, traurig zu sein. Aber Selbstmitleid, oh, das könnte uns hier den Hals brechen. Es könnte uns von unserer Mission ablenken. Und unsere Mission ist es, zu überleben. Deine Frau und dein kleiner Sohn sind diejenigen, die zurückgelassen wurden, mit all ihrer Angst, die nicht wissen, was mit dir passiert ist. Sie brauchen dich. Du musst überleben. Und dieser Zusammenbruch wird dabei nicht hilfreich sein. Im Gegenteil.
Was nimmst du für dich mit nach der Lektüre dieses Buches?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es das wichtigste und stärkste Buch dieses Jahres. Ich finde es unglaublich, unfassbar beeindruckend. Und ja, ich nehme mit, dass es immer auf die eigene innere Haltung ankommt. Dass es immer das Entscheidende ist, wie man sich geistig zu einer Situation stellt. Und ja, das ist das, was ich mitnehme.
Das Buch von Eli Sharabi, 491 Tage in den Tunneln der Hamas, ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 200 Seiten und kostet 24 Euro. Liebe Almut Engelin, an dieser Stelle fragst du oft unsere GesprächspartnerInnen nach deren Musikwunsch. Jetzt darf ich das machen. Welches Lied hast du mitgebracht?
Habaita. Habaita ist ein Lied, das sang Yadena Arazi. Habaita heißt nach Hause, zu Hause. Und es wurde wie eine Hymne in Israel für die Geiseln. Und die Interpretation, die wir hören werden, ist eben die, die im Dezember 23 von 1000 israelischen Künstlern und KünstlerInnen, also wirklich über 150 Streichern, 200 Choristen, über 100 Trommeln, in einem Stadion gesungen wurde mit einer solchen Inbrunst. Komm nach Hause, es ist Zeit. Die Wege sind schon von Gras überwuchert. Es gibt einen Ort, der nicht vollständig ist ohne dich. Komm nach Hause, nach Hause. Ich denke an dich. Es ist unglaublich beeindruckend. Dieses Lied ist wie eine Hymne, wie ein Gebet für die Geiseln.
Sie hörten Habaita der Sängerin Yadena Arazi, die dieses Lied bereits 1983 während des Libanonkrieges schrieb. Als Reaktion auf die Ermordungen und massenhaften Entführungen der Hamas wurde das 40 Jahre alte Lied im Dezember 2023 mit 1000 Musikerinnen und Musikern im antiken Amphitheater von Caesarea neu aufgenommen und veröffentlicht. Es ist eine der vielen Hymnen der Hoffnung auf die ersehnte Rückkehr von geliebten Menschen. Alle lebenden Geiseln sind mittlerweile befreit, 3 tote Geiseln wurden noch nicht übergeben. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft entzieht 14 Filmgrößen die Ehrenmedaillen, darunter Leni Riefenstahl, Heinz Rühmann und Olga Tschechowa. Mit der Aberkennung ziehe man Konsequenzen aus einer Studie zur eigenen NS-Vergangenheit, so die Organisation. Die Filmschaffenden wurden demnach als NS-belastet oder NS-konform eingestuft. Mit der Aberkennung wolle man ein klares Zeichen gegen den wiedererstarkenden Rechtsextremismus setzen, so der Präsident der Organisation Peter Schauerte. In ihrer bisherigen Form soll es die Ehrenmedaille nicht mehr geben. An ihre Stelle soll ein neuer Preis rücken, der nicht nur die Verdienste in der Filmwirtschaft, sondern explizit auch das gesellschaftliche Engagement für Demokratie würdigen soll. 9 Monate nach der Messeattacke auf einen Besucher des Holocaust-Mahnmals in Berlin steht der mutmaßliche Attentäter vor Gericht. Dem angeklagten Syrer wird vorgeworfen, einen spanischen Touristen aus islamistischen und antisemitischen Gründen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Er ist wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Syrer im Sinne des IS radikalisiert und war eigens für die Tat nach Berlin gereist. Er sei der Ansicht gewesen, dass er am Holocaust-Mahnmal Menschen jüdischen Glaubens töten könnte. Das Opfer hatte das Mahnmal mit 2 Freunden besucht und war unvermittelt von hinten angegriffen worden. Die Tat hatte der Mann nur aufgrund eines Notarzteinsatzes überlebt. Ein Auktionshaus in Neuss hat eine umstrittene Versteigerung von Holocaust-Zeugnissen abgesagt. Es reagiert damit auf Kritik des Internationalen Auschwitz-Komitees und des deutschen Außenministers Wadephul. Nach Angaben des Auschwitz-Komitees sollten unter anderem Briefe aus Konzentrationslagern, Gestapo-Karteikarten und ein Judenstern aus dem KZ Buchenwald angeboten werden. Viele Stücke enthielten demnach persönliche Informationen. Sie gehörten den Familien der Verfolgten und sollten in Museen oder in Ausstellungen von Gedenkstätten ausgestellt und nicht zu Handelsobjekten degradiert werden. Wadephul erklärte, ein Geschäft mit den Verbrechen der Shoah zu machen, sei abscheulich und müsse unterbunden werden. Das Jüdische Museum Berlin präsentiert ab kommender Woche in einer Sonderausstellung erstmals das Audioarchiv zum Dokumentarfilm Shoah des französischen Filmemachers Claude Lanzmann. Die Aufnahmen dokumentierten die zahlreichen Gespräche, die Lanzmann und seine Mitarbeiterinnen in den 1970er Jahren vor Beginn der Dreharbeiten führten, teilte das Museum mit. Das Audioarchiv umfasst den Angaben zufolge mehr als 220 Stunden Tonmaterial. Der 1985 veröffentlichte und mehr als 9 Stunden lange Film hat in den vergangenen Jahrzehnten die Wahrnehmung des Massenmordes an den europäischen Juden maßgeblich beeinflusst. Die Sammlung Lanzmann zählt seit 2023 gemeinsam mit dem Film Shoah zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Hamburger Historiker und Publizist Wilfried Weinke hat den Bundesverdienstorden für sein langjähriges und außergewöhnliches Engagement erhalten. Bundespräsident Steinmeier zeichnet ihn damit für seine Forschung zur Hamburger Exilgeschichte aus. Dabei stehen vor allem seine Arbeiten über jüdische Fotografen im Fokus, die während des Nationalsozialismus aus Hamburg vertrieben wurden. Kultursenator Carsten Broster sagte bei der Preisvergabe, Weinke hole die Biografien der aus Hamburg vertriebenen Jüdinnen und Juden wieder ins Licht der Öffentlichkeit. Damit seien seine Arbeiten richtungsweisend für die Erinnerungskultur in Hamburg. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom. Mein Name ist Miron Tenenberg. Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt legt heute die aktuelle Parascha, also den aktuellen Bibelausschnitt mit dem Namen Toldot aus.
Isaak ist der Prototyp des schwachen Vaters in der Bibel. Er kann froh sein, dass er eine starke Frau hat, Rebekka. Sie ist es, die alle Entscheidungen trifft, auch die über die Erbnachfolge. Nicht der ältere Sohn Esau, sondern der jüngere, Jakob, soll den Segen des Erstgeborenen erhalten. Der Name des heutigen Tora-Abschnitts heißt nicht zufällig Toldot, Generationen. Es geht darin um das Verhältnis von Isaak zu seinen Söhnen Jakob und Esau. Wir lesen darin, wie sich Jakob, der zweitgeborene Sohn, von seinem erblindeten Vater Isaak den Segen des Erstgeborenen erschleicht. Esau war zu diesem Zeitpunkt auf der Jagd. Rebekka nutzt den günstigen Moment, hüllt Jakob in Esaus Gewänder und Jakobs Hände in die Ziegenfelle seines Bruders. So lässt sie ihn an den blinden Isaak herantreten, damit dieser ihm den Segen gibt. In diesem Szenario sagt Isaak den berühmten Satz: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Wusste Isaak wirklich nicht, was da geschah? Vielleicht ist der Satz tiefer zu verstehen. Die Stimme war Jakobs, aber das Verhalten Jakobs glich dem von Esau. Aber die Hände sind Esaus Hände. Esau steht in der Bibel für den grobschlächtigen, behaarten Jäger. Auch wenn die Tora Jakob als das Gegenteil von Esau beschreibt, vergeistigt, immer im Zelt sitzend, könnte Isaaks Satz ausdrücken, dass etwas von Esau auch in Jakob lebt. In diesem Szenario der totalen Konkurrenz zwischen den beiden Brüdern tritt es zutage. Der blinde Isaak sieht dabei ganz genau, was vor sich geht. Er ist ein Seher, ganz wie in einem antiken Drama. Er lässt uns etwas sehen, das weit über diese Szene hinausgeht und seinen Ausgang auch viel früher hatte. Es gibt in der Tora verschiedene Ausdrücke für die Beziehung zu Gott. Einer davon ist die Angst Isaaks, Pachat Yitzhak. Diesen Ausdruck wird Jahrzehnte später Isaaks Sohn Jakob erstmals verwenden, als er aus Paddan Aram, dem Land, in das er vor seinem Bruder Esau flüchtete, nunmehr nach Kanaan zurückkehren will. Gegenüber seinem Onkel Laban erklärt er sich: Wäre nicht der Gott meines Vaters mit mir gewesen, der Gott Abrahams und die Angst Isaaks, hättest du mich sicher mit leeren Händen weggeschickt. Die Bezeichnung Angst Isaaks deutet darauf, dass Jakob die Angst seines Vaters auf eine tiefere Weise als Zeichen von dessen Beziehung zu Gott verstanden hatte. Isaaks Angst gründete natürlich in seiner Erfahrung, der einst beinahe von seinem mächtigen Vater Abraham geopfert worden zu sein. Was Isaak auf dem Berg Moria für alle Zeit traumatisierte, lebte als Pachat Yitzhak, als eine tief wirkende Angst in ihm fort. Sie machte ihn zu einem Vater, der nicht in der Lage war, väterliche Autorität auszuüben. Ein schwacher Vater, der kein Vorbild für seine Söhne werden konnte, sie in ihren Konflikten miteinander allein ließ und am Ende hilflos Teil eines Komplotts wurde, der Jakob und Esau zu zwei sich gegenseitig hassenden Brüdern machte. Wir erkennen diese Vaterkrise sicherlich auch in zahllosen Geschichten in unserem eigenen Umfeld, wenn nicht sogar bei uns selbst. Nicht die übermächtige Autorität, sondern die Schwäche des Vaters erklärt etwas von unseren eigenen Problemen mit unseren Geschwistern. Vielleicht wäre Esau gar nicht der Macho geworden, als den ihn die Tora verurteilt, hätte er einen starken Vater gehabt. Und vielleicht wäre Jakob auch nicht das hinterhältige Muttersöhnchen geworden, das sich seine Vorteile durch Lügen erschleicht. Doch offensichtlich hat Jakob in seinem Exil in Paddan Aram fast wie bei einer Psychoanalyse erkannt, was zum größeren Horizont seiner dramatischen Lebensgeschichte gehörte. Die Pachat Yitzhak, die Angst Isaaks, die Angst des Vaters. Indem er, Jakob, sie ausspricht, emanzipiert er sich. Der Sohn erkennt die Angst des Vaters und damit die Vaterkrise, die am Anfang des Konflikts mit seinem Bruder stand. Jakob erkennt, warum er sich immer wieder durch Lügen Vorteile erschlichen hat. Endlich ist er in der Lage, damit umzugehen, seinem Schicksal eine Wendung zu geben und seinem Bruder neu zu begegnen. Der Prophet Amos spricht an einer Stelle von den verödeten, heiligen Höhen Isaaks, den Bamot Yitzhak. Vielleicht sind das die Orte, an denen die Kinder den Eltern verzeihen können. Vielleicht sind das die Orte, die wir in uns freilegen müssen. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main über die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des 37. Psalms von Louis Lewandowski. Übersetzt lautet der Text: Befiehl dem Ewigen deinen Weg. Es singen der Knaben- und Jugendchor St. Michaelis Hamburg und das Vokalensemble Isaak St. Petersburg unter der Leitung von Andor Isaak.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.